HR Info. Netzwelt.
Das Internet kann eine große Bühne sein, vor allen Dingen die sozialen Netzwerke, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Hier geht es vielen um die Aufmerksamkeit, aber auch ums Geld. Wer sich auch auf dieser Bühne tummelt, sind Kinder. Bei Instagram präsentieren sie Spielzeuge, Kleidung und andere Produkte und leisten damit digitale Kinderarbeit. Andere produzieren Videos bei YouTube oder laden Tanzvideos bei TikTok hoch. Aber können Kinder überhaupt schon abschätzen, was das für Folgen hat oder haben kann, wenn sie zum Teil hunderttausende Zuschauer an ihrem privaten Leben teilhaben lassen? Die heutige Netzwertsendung steht deshalb unter dem Titel Ungeschützt auf großer Bühne – Kinder in Social Media. Mein Name ist Tobias Klein. Auf dieser großen Bühne der sozialen Netzwerke tummeln sich auch viele Kinder. Kinder, die arbeiten, weil sie zum Beispiel Werbung machen bei Instagram oder YouTube und dafür eben vor der Kamera stehen. Und diese Kinderarbeit ist sehr umstritten. Mit den sogenannten Mini-Influencern hat sich meine Kollegin Antonia Troschke intensiv befasst. Antonia, hast du Beispiele dafür, wie die Mini-Influencer arbeiten, was sie da eigentlich machen?
Ja, ich habe zwei Beispiele mitgebracht und da hören wir am besten gerade mal rein.
Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal.
In Kooperation mit Mattel stellen wir euch heute die Barbie Deluxe Küche vor.
Dieses Spielset hat uns Mattel zur Verfügung gestellt. Und jetzt geht's endlich ans Auspacken.
Das war Milay mit ihrer Mutter auf ihrem YouTube-Kanal Milays Welt. Ihr Kanal hat 875.000 Abonnenten. Und jetzt können wir uns auch nochmal gerade Luisa anhören vom Familienkanal Luisa. Der YouTube-Channel hat 52.000 Abonnenten.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mache ich eine Haarroutine. Ich zeige euch, mit was ich meine Haare wasche und was ich noch so für Produkte benutze. Seid gespannt.
Ja, sowohl Luisa als auch Milay sind Mini-Influencerinnen.
Also wir haben diesen Begriff ja schon mal verwendet, ich eben in der Anmoderation, aber vielleicht kannst du noch mal erklären, was genau Mini-Influencer eigentlich sind.
Mini-Influencer sind Kinder, das können schon Babys sein oder auch Kleinkinder, die mit ihren Accounts in den sozialen Netzwerken YouTube, Facebook, Instagram sehr erfolgreich sind. Sie oder ihre Eltern drehen dann Videos, zum Beispiel für YouTube oder posten Fotos für Instagram und teilweise mit astronomischen Klickzahlen von fast 2 Milliarden Aufrufen. Mini-Influencer sind also sowas wie Kinderpromis im Netz und das wird immer kritischer gesehen.
Du sagst, es wird immer kritischer gesehen. Warum ist das so?
Der Vorwurf, das, was die Kinder da machen, ist nicht einfach nur ein harmloses Hobby, sondern digitale Kinderarbeit. In der Regel werden auf einem YouTube-Kanal 1 bis 2 Videos die Woche hochgeladen, Instagram meistens noch on top. Die Kinder testen da Spiele, bewerten Snacks oder zeigen einfach ihren Alltag. Und damit wird Geld gemacht, zum Beispiel durch Werbung oder Klicks. Und das kann so viel Geld sein, dass es ausreicht, um eine komplette Familie zu ernähren. Der weltweit erfolgreichste Mini-Influencer ist übrigens Ryan, gerade mal 8 Jahre alt. Er verdient laut Forbes Magazine in einem Jahr über 20 Millionen Dollar. Ich habe mit Toya Diebel telefoniert. Toya ist Netzaktivistin und hat eine Petition ins Leben gerufen. Und zwar möchte sie erreichen, dass die Arbeit von Mini-Influencern stärker kontrolliert wird.
Diese Kinder betreiben Arbeit. Und wenn Kinder Arbeit betreiben, dann ist das Kinderarbeit. Und es kommt oft das Argument, ja, Toya, aber Kinderarbeit ist doch keine Kinderarbeit, die haben doch Spaß daran, die lachen doch. Kinderarbeit ist nur, wenn indische Kinder, 5-Jährige in irgendwelchen indischen Fabriken Turnschuhe zusammennähen. Nein, nur weil es vielleicht schlimmer ist, dieses Unrecht in Indien, Pakistan, was weiß ich, heißt es nicht, dass es in Deutschland okay ist. In Deutschland ist Kinderarbeit verboten, ganz einfach. Und für Filmaufnahmen, Werbeaufnahmen etc. gibt es im Gesetz Regularien, die vorschreiben, was da erlaubt ist und was nicht. Und wenn ich das unbedingt möchte, wenn ich möchte, dass mein Kind Duschschaum vor der Kamera verkauft, dann brauche ich eine Ausnahmebewilligung. Und diese muss eingeholt werden beim zuständigen Amt. Und warum gilt das nicht fürs Internet? Warum? Weil es eine Grauzone ist, weil unsere Gesetze nicht kompatibel sind mit dem Internet. Dass das, was die Mama-Bloggerinnen da betreiben, illegal ist, das ist für mich ganz klar, das ist nicht erlaubt, aber es ist eine Grauzone, die da gerade eben so durchplätschert und ich gebe Brief und Siegel, dass es keine Jahre dauert, bis dieses Gesetz angepasst wird und all diese Mama-Bloggerinnen nicht mehr schalten und walten können, wie sie wollen.
Toya Diebel selbst ist vor ein paar Monaten Mutter geworden, aber von ihrem Kind gibt es keine Aufnahmen und wird es auch ziemlich sicher nicht geben. Sie hat nämlich prinzipiell was dagegen, Kinder ins Netz zu stellen.
Also mich stört eigentlich alles daran. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Mich macht das richtig aggressiv, dieses Thema Mini-Influencer. Ich glaube, das Schlimmste ist einfach, dass diese Menschen den Kindern nicht die Wahl lassen. Was ist, wenn das Kind das selber irgendwann mal gar nicht will? Das Kind möchte keine Identität im Internet haben, über die es nicht selber entscheiden kann. Vielleicht ist das Kind irgendwann erwachsen und möchte sich diese Identität selbst gestalten. Und wir sollen noch diesen Menschen gefälligst die Wahl darüber lassen.
Also Toya Diebel hat etwas dagegen, Kinderfotos und so weiter ins Netz zu stellen. Aber wie ist das denn? Bekommt man denn wirklich so viel Privates mit von den Mini-Influencern?
Absolut. Und ehrlich gesagt hätte ich das vor meiner Recherche auch gar nicht so gedacht. Aber ich kenne jetzt diese Kinder oder zumindest weiß ich ziemlich viel über diese Kinder. Ich kenne zum Teil den Wohnort der Familie. Ich weiß, wann das Kind das erste Mal aufs Töpfchen gegangen ist. Ich weiß, wie das Kinderzimmer eingerichtet ist, wie es in den Schränken aussieht oder welche Charaktereigenschaften das Kind hat. Und das weiß ja nicht nur ich, sondern das wissen Millionen andere auch, nämlich alle die, die sich die Videos oder Fotos angeschaut haben. Auffällig fand ich beispielsweise auch ein Video, bei dem ein kleines Mädchen im Badeanzug Haarpflegeprodukte vorstellt. Und dieses Video ist auf dem Kanal mit Abstand das erfolgreichste. Ich kann da ehrlich gesagt nicht recht an Zufall glauben. Im letzten Jahr hat der YouTuber Matt Watson aufgezeigt, dass YouTube ein Pädophilenproblem hat, dass sich Pädophile dort vernetzt haben, um Videos kleiner Mädchen und Jungen anzuschauen. Aber auch, wenn man jetzt gar nicht mal vom Schlimmsten ausgeht. Es ist einfach so, dass man den Kindern beim Aufwachsen zusieht, in ihrem höchstpersönlichen Lebensbereich und teilweise schon seit sie Babys sind.
Hast du denn Mütter oder Väter, die Eltern sind von Kinderinfluencern, mal damit konfrontiert?
Nee, leider nicht. Das hätte ich total gerne. Ich habe über 20 Mama-Blogger und Mini-Influencer-Eltern kontaktiert, weil es mir eben wichtig ist und wichtig war, mir auch deren Seite anzuhören. Ich will ja nicht nur die Kritik hier abbilden an den Mini-Influencern. Ich möchte hören, was die zu sagen haben. Und es stimmt schon, dass der Grundtenor bei dem Thema Mini-Influencer in der Presse recht negativ dargestellt ist. Aber umso wichtiger war es mir ja, das Gespräch mit den Eltern zu suchen. Worauf sie bei der Arbeit achten, was denen wichtig ist, welchen Vorteil sie vielleicht an dem Job sehen. Also, dass sie sagen, gut, dafür bin ich 24/7 mit meinem Kind zusammen, wir haben keine finanziellen Sorgen mehr, vielleicht gibt's da ja was, das hätte ich gerne gehört. Aber es haben sich von den über 20 nur 3 zurückgemeldet und die wollten nicht mit uns sprechen oder sogar Geld dafür sehen. Und ich muss sagen, das fand ich schon tatsächlich sehr schade, auch für die, denn so wirkt das natürlich irgendwie sehr negativ, wenn niemand zu einem Gespräch bereit ist.
Hast du dich denn trotzdem in der Branche noch etwas umhören können und vielleicht da eine Rückmeldung bekommen?
Ja, ich habe als Alternative bei den Firmen nachgefragt, die mit den Mini-Influencern Kooperationen buchen, um etwas mehr über die Arbeitsweise dahinter zu erfahren. Und da habe ich mit Franziska Oerding von der Snackmarke Freche Freunde telefoniert. Sie meinte, sie setzen auf Influencer wegen der Glaubwürdigkeit, also weil ihre Kunden Influencern mehr vertrauen würden. Im letzten halben Jahr sind 40 neue Kooperationen hinzugekommen und Franziska Oerding kann die Kritik an Kinderinfluencern sogar verstehen und deshalb hat sie durchgesetzt, dass die Kinder nicht mehr zwingend von vorne gezeigt werden müssen. Es reicht von hinten oder die Hand, die nach dem Produkt greift, um eben die Produkte zu bewerben.
Es geht hier um Persönlichkeitsrechte der Kinder. Das ist natürlich eine super heikle Angelegenheit und da tragen wir als Unternehmen eine große Verantwortung, sodass wir nicht zu viel Druck machen, dass immer voll drauf gehalten wird. Es geht auch anders und meist ist das viel kreativer und süßer.
Das sagt Franziska Oerding von der Snackmarke Freche Freunde. Antonia, hast du aber nicht den Eindruck, dass Kinder schon signalisieren würden, wenn sie keine Lust mehr darauf hätten, jetzt Videoaufnahmen zu machen und Filme zu drehen?
Bei kleinen Kindern wahrscheinlich nicht, aber einem gewissen Alter glaube ich das schon. Und ganz ehrlich, also wenn ich so an mich zurückdenke, ich bin mir sicher, dass mir das total Spaß gemacht hätte, diese verrückten Videos zu drehen, irgendwie da im Schleim zu baden und irgendwelche Spiele zu testen. Aber ich habe mir auch angeschaut, was eine Kollegin vom BR gemacht hat. Die hat eine Sendung über Mini-Influencer gedreht und die Protagonistin, also die Mini-Influencerin da, hat gesagt, ja, sie würde sich ja gerne mit ihren Freundinnen treffen am Wochenende, ist die einzige Gelegenheit. Gelegenheit, aber da werden nun mal die Videos gedreht und deswegen hat sie dafür keine Zeit. Und irgendwie fand ich das schon ziemlich traurig. Und den Aspekt hat Tuja Diebel auch nochmal aufgegriffen.
Was mich daran stört, ist, dass den Eltern oft nicht bewusst ist, dass da eine emotionale Abhängigkeit von dem Kind auch entstehen kann. Sprich, das Kind merkt, aha, Mama und Papa sind total happy, wenn ich besonders viel vor der Kamera bin, wenn ich besonders viel lache und tanze und Sachen bewerbe vor der Kamera, dann mache ich das eben. Die Kinder, die wissen doch überhaupt nicht in dem Alter von 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren, was sie da eigentlich tun. Die machen das doch nur, weil die Eltern das sagen. Und wenn die merken, okay, Mama und Papa ist stolz auf mich, dann machen die es natürlich weiter und kriegen auch noch Spielzeug. Ist doch super, dass da ganz schöne Schäden entstehen können. Das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren sehen, wenn diese Mini-Influencer ein paar Jährchen älter sind.
Ja, wenn auf deinem Profil ganz groß steht, jeden Sonntag 9 Uhr ein neues Video, dann erwarten ja auch die Fans, dass da was kommt und dann erwartet auch der Algorithmus von YouTube, dass da was kommt und der ist nun mal maßgeblich entscheidend für den Erfolg und Erfolg bringt Geld.
Vielen Dank dir schon mal für diese Informationen. Meine Kollegin Antonia Troschke hat zum Thema Mini-Influencer und digitale Kinderarbeit recherchiert. Wir werden später auch noch über eine weitere, aktuell sehr angesagte große Bühne in Social Media sprechen, und zwar über die App TikTok. Wir bleiben jetzt aber erstmal noch beim Thema Kinderarbeit und in welchem Umfang diese in Deutschland überhaupt möglich ist. Darüber habe ich gesprochen mit Sophie Pohle vom Deutschen Kinderhilfswerk. Dort ist sie zuständig für Kinderrechte im digitalen Raum. Ich habe sie gefragt, ab welchem Alter Kinder denn überhaupt vor der Kamera stehen dürfen.
Die Frage nach dem Alter wird vor allem dann relevant, wenn aus Freizeitvergnügen Arbeit wird. Das heißt, wenn eine Beschäftigung des Kindes vorliegt. Konkret auf Kinderinfluencerinnen und Kinderinfluencer bezogen bedeutet das, wenn das Kind Werbung macht für ein Produkt, also beispielsweise eine Markenkooperation eingegangen ist, dann ist davon auszugehen, dass eine wirtschaftliche Tätigkeit vorliegt. Kinderarbeit ist gesetzlich erstmal grundsätzlich verboten in Deutschland laut Jugendarbeitsschutzgesetz. Man kann hier Ausnahmebewilligungen beantragen, und zwar beim zuständigen Gewerbeaufsichtsamt in der Regel. Das ist länderspezifisch ein Stück unterschiedlich. Aber hier ist es so, dass ab 3 Jahren Regelungen greifen, Ausnahmeregelungen ab, wenn das Kind 3 Jahre alt ist.
Wie viel dürfen die Kinder dann innerhalb dieser bestimmten Altersgrenzen arbeiten? Sie haben gesagt, ab 3 Jahre ist es grundsätzlich möglich mit einer Ausnahmegenehmigung, dass die Kinder dann schon arbeiten. Also wie sieht das aus? Ist das gestaffelt nach Altersgrenzen nochmal zum Beispiel?
Das Jugendarbeitsschutzgesetz sieht hier Altersgrenzen vor. Kinder von 3 bis 6 Jahren dürfen bis zu 2 Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 17 Uhr arbeiten. Und Kinder ab 6 Jahren bis zu 3 Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 22 Uhr. Zusätzlich dazu gibt es noch eine Reihe von Auflagen, die damit verbunden sind und Anträge, die gestellt werden müssen, damit man diese Ausnahmebewilligung tatsächlich erhält.
Sie haben gesagt, dass da bestimmte Voraussetzungen vorliegen müssen. Was genau muss da vorliegen?
Damit man eine Ausnahmebewilligung vom zuständigen Aufsichtsamt, also von der Aufsichtsbehörde, in der Regel eben vom Gewerbeaufsichtsamt oder auch die Landesämter für Arbeitsschutz sind es, bekommt, müssen verschiedene Bescheinigungen vorliegen. Es muss eine Gesundheitsbescheinigung vom Kinderarzt vorliegen. Es muss eine Bescheinigung der Schule vorliegen. Natürlich die Zustimmung von Erziehungsberechtigten. Es muss eine Anhörung des Jugendamtes erfolgt sein. Auch hier muss eine Zustimmung erfolgt sein. Und wenn man auf Kinderschauspielerinnen und Kinderschauspieler schaut, dann haben die am Set, am Drehset auch ganz spezielle Schutzmaßnahmen, die getroffen werden müssen für das Kind. Sie haben Betreuungsmaßnahmen, die getroffen werden müssen. Und ganz wichtig, es muss auch immer eine 14-stündige Ruhepause eingelegt werden.
Zwischen den einzelnen Arbeitssituationen oder Arbeitszeiträumen dann quasi.
Genau, nach dieser 2 Stunden täglich oder 3 Stunden täglich Zeit muss eine 14-stündige Ruhepause des Kindes erfolgen.
Haben die Eltern sonst noch andere Auflagen oder waren das jetzt so ungefähr die Auflagen, die die Eltern da erfüllen müssen oder gibt es da noch weitere?
Es gibt weitere Auflagen, die das Amt dann den Eltern erteilen kann. Die Beschäftigung oder Bewilligung für eine Ausnahmegenehmigung ist immer auch eine Ermessensentscheidung des Amtes. Das muss vielleicht ganz wichtig nochmal gesagt werden. Und hier können auch ganz speziell auf die Situationen abgestimmt nochmal Drehzeiten festgelegt werden. Die Anzahl der Drehtage im Jahr oder im Monat kann festgelegt werden. Und es gibt auch durchaus Auflagen, beispielsweise, dass Darstellungen des Kindes, zum Beispiel beim Schwimmen oder leicht bekleidet, in der Badewanne zum Beispiel nicht erlaubt sind.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das Ganze kontrolliert? Also ich habe natürlich die Auflagen und die Voraussetzungen, die ich erfüllen muss, aber wie wird kontrolliert und welche Behörden haben da die Aufsicht?
Die Aufsicht haben hier in erster Linie das Gewerbeaufsichtsamt in Zusammenarbeit natürlich mit dem Jugendamt, das eben auch angehört werden muss. Wie die Aufsicht bzw. Kontrolle wirklich im ganz konkreten Einzelfall abläuft, dazu liegen uns aktuell jetzt keine Informationen vor. Das müsste man bei den entsprechenden Behörden konkret mal erfragen. Was wir allerdings gehört haben aus Kontakten zu den Aufsichtsämtern selbst oder eben auch über Influencerinnen und Influencer-Familien selber, ist, dass es dort offensichtlich noch kein festes Prozedere gibt. Das heißt, dass die Aufsichtsbehörden YouTube als Arbeitsort von Kindern nicht auf dem Radar haben.
Aus Ihrer Sicht, kann man denn überhaupt sowas richtig und gewissenhaft kontrollieren? Ist das überhaupt möglich? Also jemanden beispielsweise dann bei so einem Dreh vorbeizuschicken oder stichprobenartig sowas durchzuführen, das ist ja auch mal ein bisschen schwierig, denn man weiß ja letztlich wahrscheinlich auch gar nicht, wann die Familie jetzt gerade dreht, oder?
Man ist da natürlich auch ein Stück weit angewiesen auf die Familien selbst, die ihr Gewerbe eben auch anmelden. Gleichzeitig ist es so, dass die großen Familien-YouTube-Kanäle oder Kanäle, wo Kinder als Protagonistinnen und Protagonisten des Social-Media-Formats im Fokus stehen, dass die über Agenturen beispielsweise gemanagt werden. Das ist eigentlich relativ häufig so tatsächlich in Deutschland. Und hier müsste man natürlich auch sehen, dass auch die Agenturen an der Stelle eine Verantwortung haben, dass diese arbeitsrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Die Kontrolle selbst funktioniert ja bei Kinderschauspielerinnen und Kinderschauspielern auch. Das heißt, wenn hier stichprobenartig geschaut wird und wirklich auch die Familie besucht wird vom jeweiligen Amt, dann sollte auch eigentlich sichergestellt werden, dass hier eine Arbeitssituation für das Kind da ist, die ihm zugemutet werden kann und die unter jugendarbeitsschutzrechtlichen Bedingungen einwandfrei ist und eben auch unter kinderrechtlichen Argumentation einwandfrei ist.
Das sagt Sophie Pohle vom Deutschen Kinderhilfswerk. Sie ist dort zuständig für Kinderrechte im digitalen Raum.
HR Info, Netzwelt.
Ungeschützt auf großer Bühne, Kinder in Social Media, so haben wir die heutige Sendung überschrieben. Wir haben uns im ersten Teil mit der umstrittenen digitalen Kinderarbeit befasst und werfen jetzt einen Blick auf das soziale Netzwerk TikTok. Meine Kollegin Antonia Troschke hat sich diese Plattform etwas genauer angeschaut. Antonia, was genau ist TikTok?
TikTok ist eine kostenlose App, eine sehr erfolgreiche App. Das ist eine Videoplattform, auf der es kurze und in der Regel auch sehr kurzweilige Videos gibt. Also um die 15 Sekunden sind die lang. Und da kann man alles Mögliche sehen, je nach Geschmack. Als ich eben in die App reingegangen bin, als ich die geöffnet habe, wurde mir die Influencerin und Teenager-Idol Dagi B angezeigt, wie sie zusammen mit ihrer kleinen Schwester zu Can't Touch This eine Choreografie vorgetanzt hat. You can't touch this. Wenn mir das Video jetzt nicht gefällt, dann kann ich es wegwischen, dann kommt direkt schon das nächste. Bei mir war das nach Dagi B, kam dann ein mir unbekanntes Mädchen, das zu Shakira getanzt hat. Und erstaunlich fand ich, dass das Video über 1,7 Millionen Mal geliked wurde. Jeder kann die App nutzen, da kann jeder mitmachen. Von sich selbst kann er kurze Videos hochladen und diese dann von anderen liken oder kommentieren lassen.
Und wie ist das für mich als Nutzer? Also muss ich mich da jetzt registrieren, wenn ich jetzt beispielsweise einfach nur die Videos anschauen möchte?
Also anschauen kann man auch alles ohne Account, aber dann, wenn ich kommentieren möchte, wenn ich liken möchte, wenn ich vielleicht selbst auch was hochladen will, dann muss ich mich schon anmelden. Nach der Anmeldung könnte ich jetzt auch auf die Tonspur von Shakira eine Choreografie einstudieren oder zum Beispiel zu der Tonspur von einer Disney-Prinzessin meine Lippen bewegen, damit es so aussieht, als würde ich sprechen. Ich habe schon ein paar TikTok-Videos gemacht und ich muss sagen, es ist wirklich witzig. Es ist alles sehr intuitiv und einfach. Es hat viele Funktionen und Filtern. Also es ist lustig, es macht Spaß, auch total süchtig wohlgemerkt. Aber man muss schon wissen, wenn man das Video hochlädt, dann kann das wirklich jeder anschauen. Wenn ich das nicht will, dann muss ich mir die Mühe machen und in meine Privatsphäre-Einstellung gehen und das dann ändern.
TikTok ist ja erst ab 13 Jahren offiziell, aber es gibt ja offenbar viele jüngere Nutzer. Wird das Alter denn überprüft, wenn ich mich da anmelde?
Nö, gar nicht. Ich habe mit Kea gesprochen, die ist zwar jetzt schon 13, die nutzt die App aber schon seit sie 9 ist, genau wie ihre Freundinnen auch, also bereits seit Jahren und da gab es keinerlei Kontrollen. Ich habe die Schülerin gefragt, wie lange sie denn täglich auf TikTok unterwegs ist und was sie da eigentlich so macht.
Ich nutze TikTok täglich um die 3 bis 4 Stunden. Ich finde an TikTok cool, dass es da so viele TikTok-Tänze gibt, die man nachmachen kann. Oder auch die Sounds, die von anderen erstellt wurden, die man dann auch benutzen kann. Und im Allgemeinen halt die Kreativität. Und auf TikTok gucke ich meistens andere TikToks oder ich mache selber welche.
Ich habe mir Kias Profil angeschaut und war wirklich verblüfft. Sie hat nämlich über 1000 Follower, also eine ganze Menge, die ihr da immer regelmäßig zuschauen. Die Videos entstehen zum Teil in ihrem Kinderzimmer, das ich jetzt dank TikTok auch kenne. Ich weiß, wie sie wohnt und was ihr gefällt, wie sie eingerichtet ist. Und ich könnte ihr auch problemlos eine Privatnachricht schicken. Im Chat wären wir zwei dann ganz alleine und unbeobachtet. Ich habe Kea noch gefragt, was sie an TikTok eigentlich doof findet. Und da meinte sie, dass es doch sehr viel, wie sie sagt, Hate gibt.
Also aus ihrer Sicht viel Missgunst und Beschimpfungen, das sagt die 13 Jahre alte Kea. Vielen Dank an meine Kollegin Antonia Troschke für diesen ersten Überblick, was TikTok eigentlich für ein soziales Netzwerk ist. TikTok wird offenbar auch sehr stark von Kindern genutzt, die jünger als 13 Jahre alt sind. Vertiefen werden wir das Ganze jetzt noch mit Irene Schulz. Sie ist Mediencoach bei der Initiative Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Und ich habe sie gefragt, ob die App extra so gestaltet ist, dass sie jüngere Kinder anspricht.
Ja, also alleine schon sozusagen durch das, was man da machen kann, nämlich kleine Videoclips mit Lieblingsmusik, nachtanzen, dann so Filter und hübsch machen und Herzchen und so. Also das ist was auf jeden Fall jüngere Kinder anspricht. Und dann ist es auch von der Handhabung mal aus Kinderperspektive gesagt, auch relativ einfach und intuitiv, also keine großen Zugangshürden.
Wer probiert das dann aus? Sind das in erster Linie Jungs oder Mädchen?
Also das sind vor allem Mädchen, die sich dafür interessieren, sind auch Jungs dort unterwegs, aber deutlich viel mehr Mädchen. Also das wissen wir auch aus den repräsentativen Studien, die es in Deutschland gibt, die Kim- und die Jim-Studie, dass das vor allem Mädchen anspricht. Wobei man sagen muss, TikTok ist ja in erster Linie, sage ich mal, mit diesen kleinen Tanzvideos. Inzwischen ist es aber auch so, dass da allerlei anderer Content, sozusagen auch Witziges, Stars nachahmen, Pannen und Gags und sowas, auch Richtung Sport zu finden ist. Und da glaube ich dann auch eher wieder die Jungs mit dabei sind.
Warum ist es den Kindern so wichtig, sich dort zu präsentieren? Geht es da um Aufmerksamkeit und Likes kriegen und so weiter?
Na, was man ja sagen kann, also so für jede Lebensphase, jedes Alter gibt es so Entwicklungsaufgaben. Und Entwicklungsaufgaben von Kindern und Jugendlichen sind ja zum einen so, wer bin ich denn überhaupt, wie will ich sein? Und wer gehört zu mir, zu wem gehöre ich, wer sind meine Freunde? Diese Fragen haben die schon immer gehabt und auch schon immer über Medien beantwortet und jetzt eben vor allem auch über solche sozialen Plattformen. Und die bieten dann natürlich unfassbar viele Möglichkeiten. Also ohne das jetzt mal zu werten oder gleich negativ zu sagen, kann man sich auf so einer Social-Media-Plattform natürlich ausleben und ausprobieren, in Rollen schlüpfen und immer gleich auch Feedback sozusagen einholen. Also man bekommt Aufmerksamkeit, man kann sozusagen, jetzt mal ganz wissenschaftlich gesagt, Identitätsarbeit und Beziehungsarbeit leisten. Und das macht so diesen großen Reiz aus. Das ist was, was es schon immer gegeben hat und was jetzt über die digitalen Medien, insbesondere die sozialen Plattformen, besonders bedient wird.
Jetzt haben wir schon gehört, das ist eigentlich, die App ist eigentlich ab 13 Jahren, aber es tummeln sich dort Kinder schon so in einem Alter von 10, oftmals auch Mädchen. Wo liegen denn da aus Ihrer Sicht die Probleme?
Na, das ist ein ganz schöner Strauß von, also ich sag mal, Herausforderungen und um nicht immer gleich Probleme und Risiken zu sagen. Und eins, das ist das, was wir ja ganz oft hören in puncto soziale Medien und Plattformen, das ist Datenschutz und Privatsphäre. Und da geht es eben erstmal generell darum, dass das eben keine App ist, die hier in Europa liegt, gehostet wird. Und es relativ unklar ist bei dieser App, wo die Daten landen, was wie gespeichert wird und wie die Daten weiter verarbeitet werden. Und wir sagen ja, eigentlich auf der ganzen Welt, ist, dass Kindheit eine schützenswerte Phase ist und Kinder besonders geschützt werden müssen. Und dieser Schutz wird da sozusagen ein bisschen brüchig, weil die Kinder sich eben sehr privat und persönlich auch zeigen. Also die sind selbst zu sehen, die hinterlassen Datenspuren über das, was sie teilen und posten und kommentieren. Und man kann zum Teil sehen, wo die wohnen. Manchmal geben die sich auch Klarnamen oder es gibt sozusagen Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Also das ist ganz, ganz schwierig, Datenschutz und Privatsphäre. Generell bei sozialen Plattformen und bei TikTok insbesondere. Dann ist es natürlich so, wenn man jetzt von sich Content quasi im Internet hinterlässt, macht man sich ja auch immer angreifbar. Also Stichwort Cybermobbing, Mobbing, Cybergrooming, also dass es Menschen im Internet gibt, die mit meinen Sachen dann was anstellen, was ich mir so nicht gedacht habe und was auch nicht gut gemeint ist. Also zum einen, dass quasi sich über meine Inhalte lustig gemacht wird, dass dann sozusagen da Mobbing entstehen kann und Stichwort Cybergrooming, dass es eben auch Erwachsene oder generell Menschen im Internet gibt, die Kinder auf eine sexuelle Weise ansprechen und damit Kinder auch sozusagen ganz problematische Fahrwasser geraten können. Und vielleicht mal noch ein vierter Punkt, der mir eigentlich auch immer am Herzen liegt, wenn es um soziale Medien geht, ist diese Frage von Selbstdarstellung und Körperbilder. Also die Kinder präsentieren sich ja nicht nur selber, sondern sie sehen ja auch ihre Idole und Vorbilder in wunderbar perfekten Posen, immer hübsch und immer hochgradig professionell in Szene gesetzt und nehmen sich das natürlich auch zum Vorbild und denken sich, egal wie ich mir Mühe gebe und mich hier zu Hause zurechtmache, ich kann niemals so schön und so perfekt aussehen wie vielleicht meine Idole. Und das macht sozusagen auch was mit dieser Identitätsarbeit oder mit der eigenen Körperwahrnehmung. Das ist sozusagen auch was, was schwierig werden kann.
Also ein großer Strauß von Herausforderungen, wie Sie es gesagt haben. Gibt es denn Kontrollen vom Anbieter, also von TikTok selbst, wer sich da tummelt und wie alt die Nutzer eigentlich sind? Oder zieht sich da das Unternehmen komplett aus der Verantwortung?
Na, also das Unternehmen zieht sich eher aus der Verantwortung, würde ich mal sagen. Also TikTok ist ja des Öfteren in die Kritik geraten, auch öffentlich in der öffentlichen Debatte, sage ich mal, angeprangert worden, woraufhin überhaupt erstmal diese Altersgrenze 13 genannt wurde, um überhaupt erstmal einen Schritt sozusagen in Richtung Sicherheit zu machen. Das reicht natürlich gar nicht aus. Und da finden jetzt auch keine Kontrollen statt, dass man sich irgendwie verifizieren müsste, dass man tatsächlich 13 ist, sozusagen, wenn man sich die App runterlädt. Ein Schritt, den es noch gegeben hat, ist, dass Eltern die Möglichkeit haben, sozusagen über ihr eigenes Handy das Smartphone ihrer Kinder mit zu kontrollieren. Also, dass man sich als Eltern diese App auch runterlädt und dann sowas wie Zeiteinstellungen machen kann. Also, dass ich sagen kann, in so einem, also das heißt begleiteter Modus bei TikTok, und sagen kann, okay, das Kinderhandy darf nur 60 oder 90 oder 120 Minuten am Tag bei TikTok quasi online sein. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, das wollen Eltern auch immer sowas. Das ist aber, also wir von Shahin finden das auch immer eher schwierig, nur zu kontrollieren und Zeiten einzugrenzen, weil Kinder, je älter die werden, das auch auf jeden Fall umgehen und weil das quasi eine Kontrolle ist, die nicht auf Kompetenzen setzt. Also damit lernen die Kinder keine Sensibilität im Umgang beispielsweise mit anderen, die bei TikTok unterwegs sind.
Was können Eltern denn sonst noch tun? Also Sie haben gesagt, es gibt diese App, also beziehungsweise es gibt die Möglichkeit, dass die Eltern sich die App auch runterladen und dann selbst kontrollieren können, wie viel das Kind dann dort online ist. Gibt es einen anderen Weg? Gibt es eine andere Möglichkeit, was Eltern noch machen können? Sich vielleicht mit dem Kind auch hinsetzen und nochmal genau darüber sprechen?
Genau, also das ist das, was wir immer sagen. Generell gilt, wenn man sich als Eltern jetzt dafür entscheiden kann, dass das Kind das nutzen darf, dass man das sozusagen im Gespräch miteinander aushandelt und dann auch gemeinsam einrichtet. Also wenn man das erlaubt, dass man sagt, wir gucken uns das zusammen an, wir richten das zusammen ein, wir gucken, dass es so privat wie möglich eingestellt ist Und wir stellen von Anfang an auch Regeln auf, also dass bestimmte Sachen auf keinen Fall dort gepostet werden und dass die Kinder sich eben auch melden, wenn ihnen was komisch vorkommt. Das ist eigentlich auch eine ganz wichtige Sache, dass die Kinder das Vertrauen haben bei ihren Eltern, zu sagen, hier, da will jemand von mir Videos haben, das kommt mir irgendwie komisch vor. Also transparente, eindeutige, klare Regeln und sozusagen eine Art Notfallsystem.
Man könnte ja jetzt auch hingehen und sagen, du darfst das nicht mehr nutzen. Ist das der richtige Weg oder gibt es da auch noch weitere Möglichkeiten?
Also wir finden immer, ab einem bestimmten Alter oder bis zu einem bestimmten Alter, so muss ich ja sagen, finde ich es durchaus legitim zu sagen, du bist zu jung. Und aus den genannten Gründen eben, was wir schon besprochen haben, ist für dich TikTok noch nicht geeignet. Ich finde es durchaus legitim, dass man als Eltern auch bestimmte Sachen noch nicht erlaubt, wenn man es gut begründen kann. So ein generelles Verbot quasi, bis die Kinder 18 sind, das wird schwierig, weil solche Verbote, das wissen wir ja auch aus der Erziehung, auch aus ganz anderen Kontexten, auch jenseits von Medien dazu führen, dass die Kinder sich dann doch Wege und Mittel suchen, an das ranzukommen, was sie haben wollen. Und dann kann es eben schiefgehen, weil die Kinder eben kein Vertrauen haben in der Frage und nicht zu ihren Eltern kommen, wenn sie, sage ich mal in Anführungszeichen, da Mist gemacht haben.
Also wichtig ist es, sich mit den Kindern auch gemeinsam hinzusetzen, die App mal gemeinsam auszuprobieren, zu schauen, was sind da eigentlich die Einstellungsmöglichkeiten, wie bewege ich mich innerhalb der App sicher, wie bewege ich mich innerhalb dieser Community sicher. Aber gibt es denn auch noch ganz andere Alternativen vielleicht dazu, die man auch möglicherweise nicht online, sondern offline machen kann? Jetzt denk mal gerade, dass viele Familien gemeinsam zu Hause sitzen in Corona-Zeiten. Wäre das eine Möglichkeit oder eine Alternative, die Sie da noch empfehlen können?
Genau, also dieses, wir wollen auftreten, uns irgendwie inszenieren, verkleiden und so, das gibt es ja eigentlich schon immer, das gab es auch früher und heute sicherlich immer noch bei Familienfeiern, dass die Kinder da irgendwelche Dinge aufführen und sowas kann man ja heutzutage in der Familie genauso fortsetzen. Und da ist es eigentlich gar nicht notwendig, das danach irgendwie online zu stellen. Also man kann zu Hause kleine Challenges veranstalten, dass jeder mal irgendwie sein Lieblingslied vorstellt, die Kinder können sich verkleiden, man kann irgendwie das Wohnzimmer zu einer Bühne machen und das dann aufzeichnen mit den Smartphones oder Tablets und da genauso von mir aus Punkte vergeben. Also das Ganze muss gar nicht online stattfinden, das kann durchaus auch in dem beschränkten Kreis zu Hause stattfinden.
Das sagt Irene Schulz. Sie ist Mediencoach bei der Initiative Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Wir haben gesprochen über das soziale Netzwerk TikTok, das sie für problematisch hält, vor allen Dingen für Kinder unter 13 Jahren. Das war die Sendung Netzwelt. Heute ging es darum, ob und wie Kinder in sozialen Netzwerken ungeschützt unterwegs sind. TikTok haben wir uns dabei etwas genauer angeschaut und wir haben auch gesehen, dass es noch viel Diskussionsbedarf gibt, was die digitale Kinderarbeit bei sogenannten Mini-Influencern angeht. Sie können die Sendung auch als Podcast hören auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.